Jesus sei du das Zentrum. Daran wurde ich die Woche in einem Gespräch erinnert mit einem jungen Menschen, dem es auch aufgefallen ist. Darum geht's eigentlich, dass Jesus im Zentrum ist, dass Gott wirklich im Mittelpunkt meines Lebens ist. Dazu wird uns, glaube ich und hoffe ich, auch die Predigt heute ein Stück Hilfe geben, das zu erinnern, das zu beherzigen und das neu zu entscheiden und festzumachen. Jesus, sei du Mittelpunkt bei mir. Für alle, die vielleicht heute als Gäste da sind und nicht regelmäßig kommen können, wir sind in einer Predigtreihe über den Propheten Elia. Wir haben schon 3 Predigten diesem Mann gewidmet und seiner Geschichte, die Gott mit ihm hatte, mit dem Volk Israel. Und heute ist Fortsetzung an einer Station, die hammerhart ist, die so richtig ans Eingemachte geht. Und die auch deutlich gemacht hat, dass im Volk Israel das mit dem Mittelpunkt Gottes in seinem Volk längst verloren gegangen war. Feuer vom Himmel. Wenn Gott dich in den Kampf schickt, könnte man das überschreiben, was Elia jetzt erlebt. Ein Prophet. Und heute prophetisch leben in nachchristlicher Zeit hier in Deutschland, das hat ganz viel mit Bewährung, ja auch mit Kampf zu tun. Ähnlich wie bei Elia. Heute begleiten wir Elia in eine solche Situation und daher auch der Titel der heutigen Predigt. Feuer vom Himmel, wenn Gott dich in den Kampf schickt. Wir erinnern uns, fast 3 Jahre hat Gott Elia zur Seite genommen. Er trat ja vor den König Ahab und seine Königin Isebel und hat gesagt, jetzt wird es 3 Jahre nicht mehr regnen. Und dann ist er untergetaucht. Gott hat seine Hand über ihn gehalten, dass ihm nichts passiert ist. Aber 3 Jahre Stille statt Aktion. Wie oft musste Elia in dieser Zeit gedacht haben, habe ich mich geirrt? Ist es wirklich Gottes Weg? Was um alles in der Welt mache ich hier am Bach Krit und später in der kleinen Stadt Zarpat, wenn draußen die Welt brennt? Doch dann endlich, nach 3 langen Jahren, spricht Gott zu ihm. In 1. Könige 18, könnt ihr gerne mitlesen, hier vorne. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia. Im 3. Jahr. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf der Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Dann hat sich Ahab auch auf den Weg gemacht. Und Ahab ging Elia hin entgegen. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Elia wird aktiviert von Gott. Die Zeit des Wartens und der ungelösten Fragen ist vorbei. Es geht jetzt los, gleich hinein in den Brennpunkt des Geschehens. Er besucht den König und der ist restlos von diesem Besuch begeistert. Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Der Bote Gottes wird als Unglück Israels bezeichnet. Im Hebräischen steht hier Unruhestifter. Für König Ahab stellt sich das so dar. Das Land ist zur Wüste geworden. Überall liegen die Skelette von verdursteten Tieren herum. Der Gestank des Todes liegt über dem Land. Und da kommt der Mann, der gesagt hat, dass es nicht eher wieder regnet, bis er es sagt. Der König hat nur eins übersehen und das stellt Elia richtig. Wir lesen in Vers 18. Er aber sprach nicht, ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Und das ist die Aufgabe des Propheten. Predigen, Gottes Wort in die aktuelle Situation hineinsprechen. Und es wird zum Heil, wenn Menschen glauben und umkehren, und es wird zum Gericht, wenn sie auf ihren bösen Wegen bleiben. Ahabs Einschätzung gegen die Predigt von Elia. Wer hat recht? Ihr Lieben, jetzt kommt's, eine der spannendsten Geschichten in der Bibel. Elia stürzt sich in den ultimativen Kampf. Er will's wissen und ganz Israel soll's wissen. Vers 19, wohlan, so sende nun und hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. Ganz Israel also, alles was gut zu Fuß ist, kommt zum Karmel gelaufen. Und noch heute kann man sich die riesige Elia-Statue am Karmel anschauen, die an dieses Ereignis erinnert. Ihr wart schon mal dort, ja? Die Statue steht noch. 450 Propheten Baals, Götzendiener, die ein ganzes Volk verführt haben. 400 Propheten der Aschera, Götzendiener aus dem Heimatland der Königin. Also auf der einen Seite die gesamte politische Macht, das Volk und die hohe Geistlichkeit und auf der anderen Seite ein Mann, Elia. Auf dem Karmel hat der Glaube des Elias seine Feuerprobe zu bestehen. Wer ist Gott? Wer hat die Macht? Und Elia spricht noch einmal zum Volk, predigt mit allem Eifer, sehr ernst und einladend. Wir lesen Vers 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lang hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. War Schweigen im Land. Elia fragt das Volk: Leute, was wollt ihr? Auf Gott setzen oder euren Götzen nachfolgen? Beides geht auf Dauer nicht. Und ich glaube, dass es in unserem Leben immer wieder Tage und Stunden gibt, da fragt Gott ganz genauso: Was willst du? Wem vertraust du? Wer darf die Prioritäten in deinem Leben setzen? Wem gehört deine Hingabe? Seltsam, das Volk Gottes sagt jetzt kein Wort. Sie schweigen. Keiner antwortet. Es gibt Situationen, da verschlägt es einem die Sprache. Wir wissen, wir haben gesündigt, unser Leben ist in eine falsche Richtung gelaufen und wir haben nichts dagegen unternommen. Und dann spricht Gott uns an. Gottes Wort wird über dem Karmel gepredigt und dann kommt der Showdown. Jetzt gilt's und was hier passiert, das ist einmalig. Elia lässt nacheinander zwei Altäre bauen. Steinhaufen, auf denen Opfer gebracht wurden. Der erste ist für die 850 heidnischen Priester bestimmt. Sie sollen einen Opferstier zerstückeln und die Fleischteile auf das aufgestapelte Holz legen, aber das Opfer noch nicht entzünden. Und was kommt jetzt? Hört es im Originalton, Vers 24. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das ist recht. Jetzt kommt mal wenigstens eine Antwort, ne? Das Volk ist begeistert. Klasse, besser als Kino, besser als Theater. Gruselig aufregend. Was wird geschehen? Stellt euch die Situation vor: Das Altar, der Altar, das Holz, die blutigen Fleischstücke und kein Feuer. Und jetzt sollen beide Parteien ihren Gott anrufen und dann wird sich zeigen, wer gewinnt. Das erinnert uns an die Geschichte von Bonifatius im Sachsenwald. Die Nagelprobe des Glaubens kam, als er sich anschickte, die Donaueiche, die als Heiligtum des Gottes Donau verehrt wurde, zu fällen. Geschichte unseres Landes, ne? Kirchengeschichte. Damals sind die Weichen für die Mission der nordeuropäischen Völker gestellt worden. Wir haben auch gewartet, was passiert, wenn dieser Mönch die Donaueiche fällt. Jetzt gilt's, die Propheten eröffnen den Reigen. Hört euch mal an, was sie machen und wie Elia reagiert. Ab Vers 26, sie schlachteten ihren Stier, bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten, vom Morgen bis zum Mittag, riefen sie ununterbrochen: Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte, aber nichts geschah. Es blieb still. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken. Oder er musste mal austreten. Ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch, dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Da schrien sie, so laut sie konnten, und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren die Haut auf, bis das Blut an ihnen herunterlief. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase. Dieser Zustand dauerte bis gegen Abend, aber nichts geschah, keine Antwort, kein Laut, nichts. Am besten gefällt mir der Hinweis Elias, dass die Götter vielleicht aufs Klo mussten. Viele Ausleger sehen in der hebräischen Formulierung oder er hat zu schaffen eine Umschreibung für ein ganz menschliches Bedürfnis. Elias steht an, vielleicht an einen Baum gelegt, steht er da mit verschränkten Armen möglicherweise und schaut sich das Spektakel an, was die da so machen. Kein Respekt, nur abgrundtiefe Verachtung für den ganzen abergläubischen Rummel. Und was unternehmen die 850 Priester nicht alles, um ihre Götter gnädig zu stimmen? Sie tanzen sich in Ekstase, schreien immer lauter, ritzen sich mit Messern und nichts geschieht. Ich muss zu denken, ach Herr, was glauben die Menschen nicht alles, um nicht zu glauben? Welche Qualen, welche Mühen nehmen sich Menschen auf sich, ne? Wenn sie den alleinigen Gott nicht annehmen wollen, ihn nicht erkennen wollen? Es ist unglaublich, was die Menschen glauben, wenn sie nicht glauben. Hat mal jemand gesagt, wer den Glauben vor die Tür schickt, da kommt der Aberglaube durchs Fenster rein. Aber die Geschichte geht weiter. Jetzt ist nämlich Elia dran. Der zweite Altar wird gebaut. Stein, Holz und dann das Fleisch obendrauf. Alles so wie bei den Priestern, aber Elia setzt noch einen drauf. Er lässt Wasser heranschaffen. Vom Karmel ist es nicht weit bis zum Meer. Eimerweise, eigentlich fässerweise, lässt er viermal Wasser über diesen Altar gießen, bis sogar der Graben um den Altar damit gefüllt ist. Das nennt man einen Glaubenstest mit erschwerten Bedingungen. Einer gegen 850. Ein ganzes Volk schaut zu und dann legt Elia noch einen drauf. Wasser auf den Altar, damit es besser brennt. Jetzt muss Elia nur noch beten. Wie macht er das? Wie lange? Die heidnischen Priester waren damit einen ganzen Tag lang beschäftigt und lagen jetzt völlig kaputt dort auf dem Karmel rum. Wie betete Elia? Jetzt muss doch ein gewaltiges Gebet kommen. So ein richtiges Power Super XXL Gebet. Hört's euch an. Ab Vers 36. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut: Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr, antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Das war's. Und dann hat er Abend gesagt und es passierte ganz einfach so. Feuer fällt vom Himmel. Feuer des Herrn. Kennen wir das Lied Feuer des Herrn? Danach verlangt mein Herz. Haben wir auch schon gesungen hier, ne? Gott antwortet auf die Gebete seiner Kinder und verschafft sich den Respekt, der alleine ihm zusteht. Und Gott steht zu Elia und alle müssen das anerkennen. Feuer fällt vom Himmel. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter, sogar das Wasser im Graben, leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen: Der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Über dem Karmel ertönt das alte Glaubensbekenntnis aus einer Zeit, als Israel noch vertraut hat, noch Gott vertraut hat. Das Schma Israel. Können wir in 5. Mose 6 lesen, Vers 4. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das will er sein. Er allein Jesus, sei du Mittelpunkt in meinem Leben, du allein. Es wird eine Zeit kommen, da werden alle Menschen aus allen Zeiten Gott ehren als den einzigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Es wird ein Tag kommen, da werden alle ihre Knie beugen, freiwillig oder unfreiwillig, und bekennen, Jesus ist der Herr. Feuer vom Himmel. Und Gott wird auch dir immer wieder solche Augenblicke zumuten, Augenblicke des Kampfes. Tage, manchmal Jahre, die dir vielleicht wertlos vorkommen. Zeiten, in denen du alleine stehst. Solange du aber ihm vertraust, geht die Geschichte gut aus. Er wird dich niemals verlassen und sollte es nötig sein, dafür Feuer vom Himmel fallen lassen. Eine unglaubliche Geschichte. Gottes Geschichte und die Geschichte eines Mannes, der uns Herausforderung und Ermutigung gleichzeitig ist. Ich möchte mit euch vier Lektionen festhalten, die wir von ihm lernen können für unsere Lebensnachfolge bei Jesus. Das Erste, wenn wir sicher sind, dass wir uns im Willen Gottes befinden, sind wir unbesiegbar. Wir können arbeitslos sein und trotzdem wissen, dass wir im Willen Gottes sind. Wir können Karriere machen und wissen uns dabei im Willen Gottes. Wir können ledig sein oder verheiratet, kinderlos oder mit Kindern. Entscheidend ist die Frage, was will Gott für mich? Was ist sein Wille? Sind wir hier auf seiner Spur, dann lass es 850 heidnische Priester sein, lass es einen schwierigen Arbeitsmarkt sein, lass es die vielen Jahre des Alleinseins sein. Gott lässt dich zu seiner Zeit zu dir bekennen. Es wird Feuer vom Himmel fallen, wenn du in seinem Willen lebst. Kennt ihr Georg Müller, den Leiter dieses Waisenheims in London? Er war ein Mann des Glaubens, hat nach eigenen Aussagen mehr Zeit verbracht mit der Frage, was willst du, Herr, als mit dem Gebet selbst? Wobei diese Frage ja auch schon ein Gebet war, ne? Was willst du, Herr? Wenn wir wissen, dass wir im Willen Gottes sind, sind wir unbesiegbar. Und da war Elia zu keiner Zeit eingeschüchtert oder unsicher. Er war immer in der Offensive. Eine zweite Lektion. Wenn wir nur halbe Sache machen, dienen wir nicht Gott, sondern den Götzen in unserem Leben. Das ist die entscheidende Frage, die Elia dem Volk stellt. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ich weiß nicht, hat schon mal jemand gehinkt von euch? Ich habe es ja im Laufe der letzten 20, 30 Jahre immer wieder mal so in der Hüfte und wenn da mal Schmerzen waren. Also wer kennt es? Und jetzt auf einer Seite geht es aber noch, gell? Aber wenn es jetzt auf der anderen Seite auch nicht geht, ich habe mal versucht, das vorzustellen. Wie lang hinkt ihr auf beiden Seiten? Da versucht er auf beiden Seiten Wasser zu tragen und kommt gar nicht vorwärts im Leben. Das geht gar nicht. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Etwas schlichter hat das ein Zeitgenosse so formuliert: Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Es geht einfach nicht. Und das merkst du auch. Wenn andere so begeistert und manchmal vielleicht auch so ernst vom Glauben sprechen, regt es dich nur auf. Wenn es an dein Geld geht, suchst du tausend Gründe, um Gott nicht das zu geben, was ihm zusteht. Wenn es um deine Zeit geht, ist alles andere wichtiger als das Reich Gottes. Elia spricht sehr ernst und sehr bestimmt: Leute, die Zeit der geteilten Herzen ist vorbei. Diese Art zu leben hat keine Verheißung. Entscheidet euch, wem ihr dienen wollt. In der Offenbarung greift Jesus das auf und sagt zu seiner Gemeinde mit den geteilten Herzen, in Offenbarung 3, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Im Reich Gottes ist kein Platz für Zuschauer. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Eine dritte Lektion, unsere wirksamste Waffe ist das Gebet des Glaubens. Wir haben letzten Sonntag schon ein Stück drüber nachgedacht. Elia nahm das tote Kind der Witwe mit in sein Zimmer unterm Dach. Und dort begegnete er Gott immer wieder und schreit zu Gott mit dieser Not des gestorbenen Kindes. Und erlebt, wie Gott sein Gebet beantwortet und das Kind wieder lebendig wird. Betest du? Ich meine, betest du wirklich? Howard Taylor, der Sohn des berühmten China-Missionars Hudson Taylor, hat einmal über die Gebetspraxis seines Vaters Folgendes gesagt: 40 Jahre lang ist die Sonne nicht ein einziges Mal über China aufgegangen, ohne dass Gott meinen Vater auf den Knien vorgefunden hätte. Wie schaut mein Gebetsleben aus? Wie schaut dein Gebetsleben aus? Elia war ein Mensch wie wir, werden wir im Jakobusbrief erinnert. Und er betete und es hat 3 Jahre nicht geregnet. Und hier betet er zu Gott und Gott lässt Feuer fallen. Ich denke, Gott will sehen, ob wir uns dem Kampf stellen. Er will sehen, wie es mit unserem Glauben bestellt ist und ob wir ihm nicht viel Größeres zutrauen, als wir bisher erlebt haben. Er will uns beten sehen. Eine 4. und letzte Lektion aus dieser Geschichte mit Elia. Unterschätze niemals die Kraft, die ein einziges, engagiertes Leben hat. Einer gegen alle, Elia gegen 850 Leute. Am Schluss, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, sind die Priester alle tot. Und das Volk betet Gott an. Ein Mensch unter der Hand Gottes, ein Mensch, der sich dem Kampf stellt und nicht angepasst unter den vielen anderen lebt, ein Mensch, der gegen den Strom schwimmt. Was heißt das in unserer Zeit, in unseren Arbeitsplätzen, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, all den Menschen, mit denen wir zusammenkommen? Hier in diesem Gottesdienst sitzen solche Leute. Ich sehe so viele großartige Menschen. Gott will mit dir seine Gemeinde bauen, mit dir den nächsten Schritt gehen. Und wir haben den Lobpreis abgeschlossen mit einem Lied. Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich glaube, es ist angemessen, am Ende dieser Predigt dieses Lied nochmal zu singen und es nochmal ganz bewusst zu singen und zu sagen, Jesus, das will ich. Das will ich neu. Ich glaube, dass ich das im Grunde genommen täglich neu entscheiden muss. Herr, heute, ganz entschieden, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und da lade ich euch ein, mit mir dieses Lied nochmal zu singen. Kommt ihr vom Lobpreisteam? Manchmal hilft es sogar, zeichenhaft aufzustehen. Ihr seid jetzt so lang gesessen und habt der Predigt zugehört. Danke, dass ihr nicht rausgelaufen seid. Aber für Jesus aufzustehen und das Jesus zu bekennen, hier bin ich. Hier bin ich, Jesus. Sei du das Zentrum meines Lebens.